Moin und herzlich willkommen zum OMR Tech Check. Heute mit einer ganz besonderen Folge, denn ich habe Dr. Diana Knodel zu Gast. Sie ist Gründerin und CEO von Phobits. Phobits ist die führende deutschsprachige Plattform für Lehrerfortbildungen und KI-Tools. Das Ganze ist natürlich DSGVO-konform und das Besondere dabei, die KundInnen sind LehrerInnen, Schulen bis hin zu ganzen Bundesländern. Das Thema heute: Wie bringt man eigentlich Lehrkräften KI bei und wie baut man ein Unternehmen auf, dessen Zielgruppe im Lehrerzimmer sitzt? Ja, herzlich willkommen im OMR Tech Check, Diana. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich.
Ja, bevor wir einsteigen, zwei Fragen, die ich jedem Gast zu Beginn des Podcasts stelle. Nummer eins, wenn du ein Tool wärst, also eine Software oder irgendwas anderes, was wärst du da?
Finde ich überhaupt nicht einfach zu beantworten. Ich kenne deinen Podcast und ich habe mein Team gefragt und es kamen drei Punkte auf. Zum einen, eine Person meinte Podcast-Tool, aber unkommentiert. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das interpretieren soll.
Bestimmt so ein Riverside oder so, das war relativ häufig
ja, genau. Eine andere Kollegin meinte Notion, weil das ein Tool ist, das quasi wahnsinnig viel kann. Und das dritte war einfach Schweizer Taschenmesser. Und so wurde Phobits auch schon öfter bezeichnet. Deswegen fand ich das ganz schön. Das ist das Schweizer Taschenmesser für Lehrkräfte.
Ja, zwei digitale und ein haptisches Tool. Das ist doch eine gute Antwort. Ja. Wir bleiben bei drei Tools. Diesmal aber ein bisschen spezifischer. Welche drei Tools nutzt du denn bei der Arbeit selbst am häufigsten?
Ich nutze tatsächlich viel Slack, weil das ist für unsere Kommunikation super wichtig. Wir sind größtenteils remote und es ist so ein bisschen, ich sage immer, das ist quasi unser Büro, also da muss man stattfinden. Dann nutze ich selbst auch viel Claude mittlerweile, Claude Coburg, super hilfreich. Und für das Reporting, das ist mir auch super wichtig, da nutze ich Metabase. Also das sind so drei Tools, die ich jeden Tag eigentlich nutze.
Super spannend. Ja, kam hier auch schon häufiger im Podcast vor. Vor allem Claude ist natürlich gerade total beliebt.
Da werde ich heute noch öfter drüber sprechen, glaube ich. Das ist tatsächlich gerade so einfach nur wow und eine wahnsinnige Unterstützung.
Das kann einem riesig helfen. Warm-up. Jetzt steigen wir mal ein und zwar: Es ist ja ganz besonders, dass du heute hier bist, weil normalerweise haben wir viele Agenturen oder B2B-Software-Companies da. Phobits macht ja was ganz anderes. Phobits ist ja eine Weiterbildungsplattform, eine Lehrplattform, die Lehrkräfte dabei unterstützt, vor allem auch KI in Schulen sozusagen zugänglich zu machen. Bevor wir aber auf Phobits zu sprechen kommen, möchte ich ein bisschen mehr über dich erfahren. Nämlich, wer bist du eigentlich und wie hat dich dein Lebensweg dahin geführt, dass du Phobits gegründet hast?
Ja, also ich habe tatsächlich Informatik und pädagogische Psychologie studiert. Also jetzt rückblickend macht es total viel Sinn, wenn ich mir überlege, was ich heute mache. Und habe mich immer schon sehr dafür interessiert, wie man Bildung durch Digitalisierung oder Technologie unterstützen und verbessern kann. Und ich hatte tatsächlich im Studium auch schon KI-Vorlesungen. Also das fand ich immer total beeindruckend. Genau, und habe dann, war eine Zeit lang an der Uni, habe da gearbeitet, war in der Wissenschaft und bin dann in die freie Wirtschaft gewechselt, war unter anderem bei Xing, kennt man ja hier in Hamburg auch. genau, und ich war eigentlich immer im Bereich digitale Produktentwicklung unterwegs. Ja. Also ich war auch ja gerade im Produktmanagement beispielsweise. Und hatte dann ein Non-Profit gegründet, AppCamps, das ist mittlerweile 12 Jahre her und da ging es um das Thema Coding. Also gestartet sind wir mit Programmierworkshops für Mädchen.
Ah, cool.
Und es hat sich dann total gut entwickelt und dann ist ein schönes Non-Profit raus entstanden. Das gibt es auch heute noch.
Mega,
genau, ein kleines Team und da dreht sich alles um das Thema Informatik und Coding für Lehrkräfte. Wir versuchen das eben in die Schule zu bringen. Mittlerweile natürlich auch viele KI-Unterrichtsmaterialien. Genau, das ist AppCamps. Und durch AppCamps haben wir eben auch sehr viele Anfragen bekommen, ob wir nicht auch mal Fortbildungen geben können. Gerade zum Thema App-Entwicklung, Coding und so weiter. Haben wir auch super gerne gemacht, also für Lehrkräfte. Aber haben relativ schnell gemerkt, das ist natürlich überhaupt nicht skalierbar, wenn wir immer quasi quer durch Deutschland fahren und dann 15 Lehrkräfte weiterbilden. Und dadurch, dass wir aus der digitalen Produktentwicklung kommen, haben wir gesagt, alles klar, lass uns doch mal ein Produkt aufsetzen. Und haben dann quasi über Nacht sowas zusammengeschraubt, einen ersten Online-Kurs, der würde heute unseren Qualitätskriterien natürlich nicht mehr entsprechen, aber wir mussten halt und wollten halt schnell loslegen. Das ging damals um das Thema App-Entwicklung und es kam gut an, aber lief super langsam an. Ne? Wir hatten auch keinen Druck, wir hatten keine Geldgeber drin oder so, sondern haben das wirklich so nach und nach Schritt für Schritt aufgebaut. Und so ist Vobitz entstanden. Und heute ist Vobitz natürlich noch viel mehr. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon erzählen soll.
Kannst
oder
du super
das,
gerne. Ja. Ne?
Ja. Genau, also so sind wir dann gestartet mit Weiterbildung. Und dann kam relativ schnell die Frage auf, ob wir nicht auch Schullizenzen haben. Also dass wir nicht nur an einzelne Lehrkräfte das verkaufen. Dann haben wir eben auch Schullizenzen verkauft und dann kam die Pandemie, wie wir alle wissen. Und da waren dann zu dem Zeitpunkt natürlich nicht nur die Schulen dicht, sondern auch die Fortbildungsinstitute. Und zu dem Zeitpunkt gab es sehr wenig online. Das heißt, wir waren auch wahnsinnig gefragt zu dem Zeitpunkt. Und das ist immer das, was man sich heimlich wünscht, dass die Server einmal in die Knie gehen. Das ist uns damals kurz passiert. Mittlerweile haben wir so eine skalierbare Architektur. Ja. Das wird nicht mehr passieren. Aber damit hatten wir einfach nicht gerechnet zu dem Zeitpunkt, weil es ja für alle total schnell kam. Und und dann sind wir damals natürlich stark gewachsen. Aber das Schöne ist, Lehrkräfte haben verstanden, dass es hilfreich ist, sich auch so online weiterzubilden, dass man das nicht nur während der Pandemie machen muss. Und das Wachstum hat angehalten. Also insofern sind wir auch danach weiter gewachsen. Wir waren also nicht nur quasi so eine während Corona erfolgreich, sondern danach noch viel, viel mehr sozusagen.
Ja.
Genau. Und dann waren wir eben in dem Fortbildungsbusiness, hatten das ganz gut verstanden und haben überlegt, okay, was brauchen Lehrkräfte noch? Wie geht es weiter? Und haben angefangen, digitale Tools zu entwickeln. Die Idee war so ein bisschen digitale Helferlein, weil in Schulen ist ja Datenschutz wahnsinnig wichtig. Das heißt, da können häufig keine Google-Produkte, keine Microsoft-Produkte und so weiter genutzt werden. Das heißt, die hatten wirklich nicht viel zur Auswahl. Und dann haben wir angefangen, so einfache digitale Tools zu entwickeln, die im Unterricht helfen. Und das kam auch ganz gut an. Und dann kam ChatGPT um die Ecke im November 2022. Und da war uns relativ schnell klar, es wird uns alle wahnsinnig stark beeinflussen. Ja. Also die Art, wie wir arbeiten, generell die Jobs. Aber es wird vermutlich besonders schnell in der Schule ankommen. Und da haben wir auch sehr schnell reagiert. Und wir hatten im Dezember dann schon die erste ganz einfache KI-Anwendung, um einfach mal so auszuprobieren, zu testen, Feedback einzusammeln. Und es kam super gut an. Unsere Webinare, die wir zu dem Zeitpunkt angeboten haben, die waren wirklich geflutet. Wir mussten unseren Zoom-Account ständig upgraden, um mehr User zuzulassen. Und weil alle verstehen wollten, was passiert hier gerade eigentlich. Und so waren wir dann eben ab 2023 relativ früh total im KI-Game drin und haben angefangen, ganz viel rund um das Thema KI-Tools für Schulen zu entwickeln. Ja. Immer ganz nah und in Abstimmung mit Lehrkräften. Das war uns immer sehr wichtig. Und genau, das waren im Prinzip so, und das machen wir heute noch. Ja. Dann kam noch irgendwann 2024, haben wir ein kleines Startup to Teach übernommen und machen jetzt noch mehr KI. Die machen ganz viel im Bereich Unterrichtsmaterialien, Unterrichtsvorbereitung. Und das ist Vobitz heute.
Na, super spannend. Ja, die Dimensionen muss man sich mal klar werden. Das hat mich selber überrascht. Wie viele AnwenderInnen habt ihr mittlerweile?
Über 500.000 Lehrkräfte und mit Schülerinnen und Schülern sind es, über 1 Million.
Das ist ja verrückt. Also das ist wirklich, da habt ihr einen riesen Einfluss auch, das, was in Bildungsdeutschland so passiert, vor allem
absolut,
in der digitalen Ecke. Ja.
Deswegen sage ich immer, wir haben einen super tollen und wichtigen Job, aber auch echt viel Verantwortung.
Dann bleiben wir mal direkt beim Thema. Ich hoffe, ich zitiere dich richtig, aber du hast mal gesagt, KI gehört so schnell wie möglich in den Schulalltag. Nicht verboten, sondern integriert. Das klingt ja erstmal viel einfacher, als es in der Praxis ist. Ich glaube, das ist bewusst, dass in Deutschland wir teilweise ein bisschen hinterherhinken und solche Entwicklungen nicht die immer an der Forefront sind. Aber wie passt das für dich eigentlich zusammen? Wie passt für dich Schule und KI überhaupt zusammen? Weil da gibt es ja auch eine heftige Diskussion darüber.
Ja, also grundsätzlich, wenn wir uns anschauen, Schülerinnen und Schüler nutzen KI ja längst. Das heißt, es ist so in der Schule schon angekommen, vielleicht nicht unbedingt sichtbar, aber für Hausaufgaben und so weiter wird es natürlich schon genutzt. In allen Umfragen, Schüler nutzen es und wofür sie es am meisten nutzen, ist für Schule und Hausaufgaben. Macht ja auch Sinn. Und deswegen, sich dem Thema zu verschließen, ist einfach keine Option, weil was wahnsinnig wichtig ist, dass alle verstehen, was da gerade passiert, dass man ein gewisses Grundverständnis hat, dass man natürlich die Chancen nutzt, die sind ja ganz wunderbar, aber dass man auch die Risiken kennt, dass man eben möglichst keine persönlichen Daten eingibt oder nicht nur möglich, sondern dass man keine persönlichen Daten eingibt, dass man weiß, dass die KI-Systeme halluzinieren können, dass die Stereotype verstärken und so weiter. Und sowas muss einfach auch in der Schule besprochen werden, weil nicht alle Kinder haben die Möglichkeit, zu Hause mit den Eltern diese Themen zu besprechen.
Ja.
Und man hört ja auch leider immer wieder Horrorgeschichten, was da auch teilweise passiert. Und deswegen ist es wahnsinnig wichtig, dass es eben in der Schule stattfindet und dass es eben auch nicht verboten wird. Und es ist nun mal einfach da, es wird nicht mehr weggehen. Und wir müssen einfach überlegen, wie wir damit umgehen. Und ich meine, allein das ist jetzt Hausaufgaben. Es geht ja nicht nur darum, dass ich mir einen Aufsatz schreiben lassen kann. Ich kann ein Arbeitsblatt abfotografieren und kriege sofort die Lösung. Ich muss nur noch abschreiben. Ne? Das heißt, wir müssen wirklich überlegen, wie gehen wir damit um? Wie schaffen wir es, KI sinnvoll zu integrieren in den Unterricht, dass Lernen nach wie vor stattfindet und dass wir hoffentlich noch besser werden durch KI. Und da haben wir natürlich auch nicht die Antworten für. Aber deswegen arbeiten wir mit so vielen Lehrkräften, die ja bei uns Webinare geben, die Fortbildung geben, die Best Practices austauschen. Und da findet gerade ganz viel, finden gute Diskussionen statt. Ja. Wir müssen einfach auch bereit sein zu lernen, Fehler zu machen, damit umzugehen. Dieser Anspruch, dass immer alles sofort perfekt sein muss, das geht einfach nicht mehr. Ne? Und ich glaube, das ist gerade eigentlich eine ganz spannende Phase, gerade im Bildungsbereich, auch wenn es sich häufig sehr unsicher anfühlt aktuell.
Und aus deiner Perspektive, wie weit sind wir in Deutschland beim Thema KI-Bildung?
Ich bin immer so ein bisschen gebiased, weil wir natürlich eher die Lehrkräfte haben, die sich da früh auf den Weg machen und die aktiv an den Webinaren teilnehmen und die selbst Webinare geben. Deswegen ist mein Bild vielleicht ein bisschen positiver, aber ich sehe ja auch, was da teilweise schon in Schulen läuft, aber ich sehe auch, dass es noch zu sehr an einzelnen Personen hängt. Ne? Es gibt natürlich wie überall immer die First Mover, die sagen, hey, super und ich mache mich auf den Weg. Und die Herausforderung ist es, glaube ich, das Ganze ins Kollegium zu bringen. Auch die mitzunehmen, die nicht von sich aus sagen, juhu, KI, ich stürze mich da jetzt rein. Und ich hatte jetzt letztens in unserem Podcast auch eine Professorin, die auch viele Fortbildungen gibt und sie meinte, sie nimmt schon auch wahr, dass anfangs sind alle gekommen und haben sich interessiert und es ebbt jetzt so ein bisschen ab, was total schade ist. Und jetzt sind es immer noch die, die halt sagen wollen, ich will weitermachen, ich will weitergehen und so weiter. Und ich glaube, das ist gerade jetzt die Herausforderung, alle zu erreichen, alle mitzunehmen. Und dafür müssen wir Wege finden und vor allem auch Zeit, weil das ist, ne, deine Schwester, du sagtest ja auch als Lehrerin, und es ist so viel, was Lehrkräfte machen müssen. Es wird immer mehr, es kommt immer mehr dazu. Und deswegen müssen wir Zeit finden, freischaffen und dass Lehrkräfte auch wieder mehr Zeit haben, selbst zu lernen.
Ja.
Und ich fände am schönsten, gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern zu lernen. Das fände ich toll, wenn man da irgendwie Freiräume schafft. Ja,
ja, LehrerInnen und Kindern KI beibringen. Das ist ja, klingt ja erstmal sehr abstrakt. Ich würde es ganz gerne ein bisschen praktischer verstehen. Also wie konkret, wenn ich jetzt beispielsweise eine Lehrkraft bin, die vorher noch gar keine Berührungspunkte mit diesem Thema hatte, wie komme ich dann erstens, wie werde ich auf Phobits aufmerksam und wie sind so dann die ersten Schritte, die ich vielleicht auch mit der Plattform mache?
Genau, also aufmerksam wird man hoffentlich entweder über andere Kolleginnen und Kollegen. Das ist tatsächlich unser wichtigster Kanal, dass es entweder über die Schule kommt. Und ansonsten, also wir machen wenig klassisches Marketing, irgendwelche Instagram-Ads oder so, Paid-Marketing und so machen wir so gut wie gar nicht. Wir versuchen eigentlich immer ganz viel über Content-Marketing zu gehen. Und wenn ich jetzt als Lehrerin eben von Phobits gehört habe, viele bekommen das eben auch mittlerweile über die Schule oder über den Schulträger, über das Bundesland gestellt. Das heißt, die kriegen eine Lizenz, die melden sich an und dann machen die im Idealfall erstmal eine Fortbildung, um reinzukommen, um zu verstehen, was gibt es hier, was bringt mir das.
Wie sieht die so typischerweise aus, so eine erste Fortbildung?
Also im Prinzip, die erste Fortbildung ist so ein bisschen Phobits kennenlernen. Das ist das eine. Und dann haben wir aber natürlich mittlerweile einen Katalog von über 450 Fortbildungen zu allen möglichen Themen. Da kann es auch um Lernschwächen gehen, wie sowas wie Legasthenie, Dyskalkulie. Es kann viel emotionale Themen auch gehen, mit denen sich Schülerinnen und Schüler beschäftigen. Es kann darum gehen, wie organisiere ich mich als Lehrerin und so. Also wirklich ganz breit gefächert, dass für jeden eben was dabei ist. Und ja, und dann können die eben ausprobieren. Das ist ja das Schöne, die haben Zugang zu verschiedenen Sprachmodellen. Hm. Wir haben so ein Prompt-Labor, das ist für diejenigen, die jetzt vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben, die müssen im Prinzip nur Formulare ausfüllen. Da haben wir so verschiedene Use Cases für Schule und Lehrkräfte erarbeitet, cool. auch gemeinsam mit anderen Lehrkräften. Und dann wird im Hintergrund ein Prompt erstellt, den die auch sehen. Dann haben wir KI-Assistenten, das ist wie die GPTs. Das finde ja ich das Mächtigste aktuell, was man in Schule nutzen kann, weil man da einfach mit eigenem Hintergrundwissen, mit einem eigenen Prompt arbeiten kann. Genau, und da gibt es eben für Anfänger und für Fortgeschrittene Möglichkeiten, gut damit zu arbeiten und dann eben auch mit den Schülern zu arbeiten. Das finde ich wiederum ganz spannend.
Ja, für die Schüler ist natürlich wirklich krass, ne, wenn da jeder seinen eigenen GPT hat, den wirklich diesen Schüler bei genau dem Level, wo sich der Schüler befindet, abholen kann und gezielt weiterbilden kann. Das ist natürlich auch eine unglaubliche Chance, ne, weil das können Lehrer, die ja 30, 40 SchülerInnen at scale sozusagen haben, gar nicht abbilden.
Ja. Ja, ich glaube, das ist ja auch die große Hoffnung, die jetzt viele haben im Bereich KI, dass man einfach viel besser personalisieren kann, dass man genau gucken kann, wo stehen die einzelnen Kinder, wer braucht wo Unterstützung, dass man das quasi nutzen kann zum Üben und so weiter. Und genau, ich glaube, wir sind noch nicht ganz da angekommen, weil es da auch einfach viele Hürden gibt auf dem Weg. Allein wenn es darum geht, auch wiederum Datenschutz der Schülerinnen und Schüler. Aber es ist wahnsinnig viel Potenzial und ich bin mir sicher, das wird kommen. Genau. Wir stehen auch noch ganz am Anfang. Ich glaube, da steht noch, kommt noch ganz, ganz viel auf uns alle zu.
Ja, und in diese ganzen KI-Entwicklung auf jeden Fall. Ja. Was ich da interessant finde, ist, die erste Challenge ist es ja, die Lehrkräfte eigentlich mitzunehmen, weil die dann wiederum diejenigen sind, die diese digitalen Tools in die Schulen transportieren. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wie geht man denn da mit dieser psychologischen Dimension um? Sprich, Lehrkräfte haben vielleicht auch einfach ein bisschen Berührungsängste, Scheuklappen, denken vielleicht, hey, ich bin kein Informatiker, wem will ich denn hier irgendwie was von KI erzählen? Wie geht ihr damit um? Also wie löst ihr diese Challenge?
Genau, das ist das, was ich vorhin meinte. Es muss in die Breite gebracht werden. Und ich glaube, der erste wichtige Punkt ist, dass einfach allen klar ist, KI ist kein technisches Thema. Es geht nicht nur Informatiker was an, sondern es ist wirklich in der Gesellschaft angekommen, in jedem Beruf, in jedem Bereich. Und das sehen wir aber auch, es wird tatsächlich ganz, ganz viel in Sprachen, natürlich macht es Sinn, genutzt. Es wird in Mathematik, in Naturwissenschaften genutzt. Wirklich in allen Fächern wird es genutzt. Und die Herausforderung, die da jetzt vielleicht Berührungsängste haben, mitzunehmen, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, die wir jetzt gerade haben. Und da ist unsere Erfahrung, am besten ist es natürlich, wenn man mit dem Kollegium gemeinsam einen Workshop macht, alle mitnimmt, jeder probiert es mal aus. Und gerade, also ne, das ist jetzt schon ein bisschen weiter zurück, aber wenn man dann mit beispielsweise einer Grundschullehrerin dran sitzt und die probiert zum ersten Mal aus, dann strahlen die Augen und sie sagt, krass, das kann mir echt viel Arbeit abnehmen. Ja. Einmal hatte ich auch mit einer Mitarbeiterin aus einem Ministerium gesprochen, die meinte, wie unfair, als ich noch in der Schule war, gab es das nicht. Also, ne, also im Prinzip, ich glaube, wenn man verstanden hat, was einem das bringen kann, das ist das Allerwichtigste. Und dann brauchen die Leute eben Zeit und auch, man darf sich nicht abschrecken lassen, wenn das Ergebnis nicht sofort gut ist. Man muss dranbleiben. Man muss einfach das als eigene persönliche Lernreise betrachten. Und dann ist hoffentlich in Zukunft spart man noch mehr Zeit und dann kann man richtig davon profitieren.
Ja, es erinnert mich so ein bisschen, wie auch Unternehmen an das Thema KI reingehen. Dann sagt man ja immer ganz gerne, wir bilden sogenannte KI-Champions aus, die dann in ihren Teams wiederum das Thema voranbringen sollen. An sich funktioniert es ja dann genau so. Ne? Ihr habt einzelne Champions, also LehrerInnen, die sich tief mit dem Thema dann beschäftigen und da so ein gewisses Grundinteresse haben, die dann wiederum diese digitalen Tools den anderen Lehrkräften zeigen. Ne?
Genau, ich glaube, das passiert ganz viel im Kollegium selbst. Ja. Da haben wir gar nicht viel mit zu tun, sondern aber ich glaube, so läuft es oft. Und dann hängt es natürlich auch immer so an der Offenheit des Kollegiums, wie die auch bereit sind, sich darauf einzulassen. Ja. Aber ja, ich denke mal, das ist vermutlich vergleichbar.
Okay. Und seht ihr da bestimmte Muster bei verschiedenen User-Typen? Also gibt es da unterschiedliche Arten und Weisen, wie diese Angebote genutzt werden?
Also wir haben ja von Grundschule bis berufliche Schule, wir haben auch ein paar Hochschulen mit dabei, aber eigentlich hauptsächlich in dem sogenannten K-12-Bereich, also so allgemeine, also quasi so von Grundschule bis Gymnasium und berufliche Schule sozusagen. Und wir sehen, dass zum Beispiel bei Grundschullehrkräften, für die sind häufig die Fortbildungen und die digitalen Tools super wichtig. Bei beruflichen Schulen spielen die KI-Tools und die Assistenten eine ganz wichtige Rolle. Also wir sehen schon unterschiedliche Nutzungsszenarien, aber grundsätzlich steht allen alles offen. Mhm. Und wir sehen auch diejenigen, die das wirklich verstanden haben und viel nutzen, die profitieren natürlich auch am meisten davon. Mhm. Und die haben natürlich auch einen wahnsinnig hohen NPS, ne? Also wenn in unseren Umfragen. Ja.
Und die nutzen dann ein breites Angebot. Also
die machen alles, genau. Von Fortbildungen über KI-Assistenten erstellen und so weiter.
Sogenannte Heavy User würden wir das jetzt nennen.
Genau. Ja.
Und jetzt ist ja so, der EU AI Act, ganz schwieriges Wort, der schreibt ja Schulen mittlerweile sogar vor, das ganze Thema KI-Kompetenzen zu vermitteln. Ist das für euch wahrscheinlich ein ganz guter Rückenwind oder erleben das Lehrkräfte dann nochmal als zusätzlichen Druck, der mit ihrer aktuellen Realität gar nichts zu tun hat?
Also der EU-AI-Act, also das schreibt es nicht, es ist nicht so ganz klar, ist es jetzt Pflicht, ist es das nicht und so weiter, es ist nicht so ganz klar geregelt, aber man soll natürlich, also wenn man mit KI-Tools arbeitet, soll man sich eben vorher beschäftigen mit den relevanten Themen. Und was wir natürlich auch haben, wir haben Fortbildungen, die genau auf diese Bedarfe einzahlen. Also es geht natürlich um Pädagogik, um rechtliche Themen, um philosophische, ethische Themen, die da berücksichtigt werden müssen. Und da haben wir passende Fortbildungen, die wir auch wirklich mit tollen Expertinnen und Experten gemeinsam entwickelt haben, um Lehrkräften zu sagen, ne, im Prinzip, du kannst dich hier auch weiterbilden, aber es gibt ja keine Stelle, die das überprüft, es gibt keine Stelle, die das zertifiziert. Mhm. Also das ist so, da stehen wir auch noch relativ am Anfang. Mhm. Grundsätzlich, glaube ich, ist es wahnsinnig wichtig natürlich, dass sich alle fortbilden zu dem Thema, aber auch nicht nur einmal 90 Minuten und gut ist, sondern das muss schon eigentlich ongoing sein. Und gerade in Schule ist es wichtig. Also ich kann das nicht sagen. Also es ist weder schädlich für uns und es gibt uns vielleicht eher ein bisschen Rückenwind, weil Lehrkräfte wissen, bei Phobits finden sie vermutlich was dazu und gucken bei uns und dann finden sie auch was dazu.
Und sind wahrscheinlich auch ein bisschen dann zukunftssicher aufgestellt, weil sie schon mal darauf vorbereitet sind, sollte das jetzt dann wirklich eher verpflichtend gehen.
Genau, genau.
Ja. Let's go. Der Tech-Check.
Perfekt. Jetzt habe ich eine ganze Menge schon mal gelernt um das Thema KI im Bildungswesen. Jetzt wollen wir mal übergehen mehr in Phobits rein. Und zwar in das Tech-Stack von Phobits. Und du hast es vorher mal ganz kurz angerissen. Du hast nämlich gemeint, an Day One, da war Phobits noch wirklich so ein sogenannter MVP, ne? Minimal Viable Product. Mhm. Aber wie sah denn das erste Produkt technisch gesehen aus, das ihr damals angeboten habt?
Genau, also wir wollten ja Online-Kurse anbieten und es gibt ja so Online-Kurs-Plattformen. Wir hatten uns damals für Teachable entschieden, so eine SaaS-Plattform. Die hatte damals aber nicht das Payment, das wir brauchten in Deutschland. Das heißt, wir hatten dann SendOwl als Payment-Provider angeschlossen. Auch das ganze Mailing lief darüber nicht. Das heißt, wir hatten dann Mailchimp damals genutzt für die E-Mails. Und dann halt damals schon die Instagram-Account. Also Instagram, Twitter war damals natürlich noch relevant, das sind wir jetzt mittlerweile nicht mehr. Das waren so sind wir gestartet und es ging relativ schnell aufzusetzen. Da war das Aufwendigere, die Kurse zu produzieren. Ja. Aber die Plattform hatten wir, wir mussten die dann zwar übersetzen und dann fehlten immer Übersetzungen, dann war das so eine Denglisch-Mischung und so weiter.
Ja.
Aber für den Start war das gut, aber wir hatten relativ schnell gemerkt, so ein amerikanisches SaaS-Produkt funktioniert nicht für deutsche Schulen. Also das war klar. Und dann haben wir relativ schnell quasi unseren CTO gesucht. Im ersten Jahr war der als Freelancer dabei und dann war aber klar, das passt super gut und mittlerweile ist er Mitgesellschafter.
Sprich, seine Challenge war dann im Endeffekt dieses Plattformprodukt, also Teachable, wenn ich es richtig verstanden habe, dann selbst zu bauen auf die eigenen Zwecke und sozusagen eine eigene
Genau, wir haben Plattform eine eigene, aufzubauen. Wir haben uns, natürlich wussten wir, was bei Teachable funktioniert, wir wussten auch, was wir nicht gut dran finden und haben dann unsere eigene Fortbildungsplattform anfangs gebaut. Genau.
Na, spannend. Und so rein organisatorisch, also mit wie vielen Leuten habt ihr dann die Firma gestartet und wie funktioniert beispielsweise auch sowas wie gemeinsames Brainstorm, gemeinsames Arbeiten in Dokumenten?
Also ganz initial waren wir drei Gründer, quasi GründerInnen. Und dann kam relativ früh Frederik dazu und dann hatten wir von dem ersten wenigen Geld, das wir verdient hatten, zwei Werkstudentinnen eingestellt. So war unser Setup in den ersten Jahren. Mhm. Und wir sind auch sehr langsam anfangs gewachsen. Wir hatten ja auch keinen Druck. Wir hatten ja, wie gesagt, keine Risikokapitalgeber und konnten es im eigenen Tempo machen, was für uns damals auch einfach gut war. Mhm. Genau, und wir haben von Anfang an, also wir arbeiten in Google, ne, in der Cloud, geteilte Dokumente. Mhm. Slack hatten wir schon von Anfang an. Dass wir hatten zwar anfangs, hatte ich ja eben gesagt, ein Büro im Beta-Haus, aber mittlerweile sind wir auch sehr viel remote unterwegs und da muss natürlich das Arbeiten in der Cloud gut funktionieren.
Ja, klar. Ja. Und wie viele Leute seid ihr heute?
Heute sind wir bei Fobitz um die 50.
Wow, okay, ja. Mhm. Und alles dann remote organisiert?
Also wir haben ein Büro in St. Georg und wir haben auch viele Leute in Hamburg, die kommen dann auch ein, zwei Tage normalerweise ins Büro. Aber wir haben auch Mitarbeitende in Bayern, in Baden-Württemberg, in NRW und die kommen dann eher so alle paar Monate für ein paar Tage ins Büro. Machen die meistens so, entweder das Marketing- und Content-Team trifft sich mal für 3-4 Tage und zweimal im Jahr laden wir alle nach Hamburg ein.
Schön.
Das ist immer super, das macht immer richtig viel Spaß.
Ja, das glaube ich, ja. Wir haben auch immer im Sommer so eine OMR-Summer-Party, wo wir gemeinsam an den See fahren und dann gibt es dann ein schönes Programm. Das steht auch bald wieder an, also bestimmt super nett. Jetzt wollen wir mal in den sogenannten Go-to-Market-Tech-Stack reingehen. Und Go-to-Market, das ist heute auch eine Premiere für mich, weil ihr eine ganz besondere Zielgruppe habt, nämlich LehrerInnen, Schulen und Bildungsträger. Und ich hoffe, ich zitiere dich wieder richtig. Du hast nämlich mal gesagt, im Bildungssektor kann man nicht einfach Instagram-Ads schalten. Was funktioniert stattdessen? Welche Kanäle waren für euch am wichtigsten? Ja.
Also ich glaube, es gibt auch Produkte im Bildungsbereich, wo das funktioniert. Aber bei uns, dadurch, dass wir vor allem B2B unterwegs sind und Schulen ansprechen, haben wir das eigentlich nie so richtig gemacht. Wir haben das ganz vereinzelt mal so zu bestimmten Zeiten, wenn wir bestimmte Produkte haben. Aber genau, also für uns, wir haben von Anfang an sehr stark auf wirklich, das klingt jetzt total blöd, aber total aufs Produkt gesetzt und die Lehrkräfte, das Beste ist, wenn du ein Produkt hast, das Lehrkräfte lieben, dann erzählen die davon. Und wir haben einfach ganz bis heute ganz stark Word of Mouth, was ganz wichtig ist. Mhm. Und wir haben aber auch immer versucht, Dinge zu machen, die gut teilbar sind. Und eine Sache, wir hatten in Deutschland liebt man Adventskalender. Wir haben einen Fobitz Adventskalender gestartet. Und das war eigentlich nur in Anführungszeichen ein Online-Kurs vom 1. bis zum 24. Dezember. Und jeden Tag gab es ein ganz kurzes Video zu, es wurde ein Tool vorgestellt, irgendwas Inspirierendes, eine Methode, eine inspirierende Persönlichkeit hat irgendwas erzählt. Und das kam super gut an und das haben die dann immer geteilt und weitergeleitet und da haben wir jedes Jahr über 50.000 Lehrkräfte, die diesen Adventskalender mitmachen. Ne? Ah, das spannend. Ist schon echt toll. Genau, und solche Dinge haben wir dann uns eben überlegt und es hat sehr gut funktioniert. Also das war so ein bisschen unser Weg. Und dann natürlich mittlerweile, also anfangs haben wir das auch nicht gemacht, aber mittlerweile ein paar relevante Bildungsmessen. Wie die Didakta, das ist ja unsere große Messe, ne, für den Bildungsbereich. Oder es gibt den Deutschen Schulleitungskongress, wo wir dann natürlich die für uns relevante Zielgruppe Schulleitungen auch treffen. Genau, das sind so die Wege, die wir gehen und die sich für uns eigentlich ganz gut bewährt haben. Ja,
cool. Also ein Product-Led-Growth-Ansatz würde man das im SaaS adaptieren.
Ja, muss ich jetzt mal hier bassern?
Endlich mal, ja, genau. Also über das Produkt zu wachsen und das Produkt so zu bauen, dass es möglichst einfach ist, im Netzwerk zu teilen. Ne?
Genau.
Das hast du ja mit Content-Marketing und teilbaren Assets gemeint.
Ja,
spannend, also viel Content-Marketing und mittlerweile auch auf Messen unterwegs.
Ja.
Ja, cool. Und über welche Kanäle wurden diese Assets, also wurde das dann geteilt? Ich stelle mir vor, dass man dann vielleicht sowas wie ein Instagram-Post gemacht hat, vielleicht über diesen Kalender und den darüber irgendwie.
Das auch natürlich, aber ich glaube, also was wir natürlich haben, wir haben E-Mail-Newsletter, ne? Und das ist unser wichtigster Kanal sozusagen. Und dann haben wir natürlich unser Produkt, dann haben wir Instagram, dann anfangs, wie gesagt, Twitter war sehr relevant, da gab es das sogenannte Twitter-Lehrerzimmer, wo Lehrkräfte vernetzt waren, da gab es den Hashtag und Genau. Und mittlerweile ist es ein bisschen mehr LinkedIn, aber noch nicht ganz. Aber das kommt gerade auch so ein bisschen mehr in den Lehrerzimmern an, sozusagen.
Okay, okay. Und E-Mail-Newsletter, da gehe ich von aus, dann, wenn man sich bei Frobitz anmeldet, dann kommt auch dann direkt die Frage, möchtest du auch in unseren Newsletter rein?
Genau.
Okay,
genau.
Ja, sehr, sehr cool. Und jetzt habt ihr ja Marketing und Sales eigentlich für drei sehr verschiedene Gruppen, die man wahrscheinlich auch relativ stark unterschiedlich angehen sollte. Mhm. Also LehrerInnen, Schulen, Bildungsträger. Ich glaube, den Lehrkräftepart, den habe ich ganz gut verstanden. Wie ist denn das bei Schulen und Bildungsträgern? Wie geht man auf die zu, weil es ja auch eine sehr sensible Zielgruppe ist?
Ja, ja. Also wir haben eigentlich ein riesengroßes Sales-Team. Das sind nämlich die Lehrkräfte, die das in die Schulen tragen.
Ja.
Die dann
die
eben
Champions,
sagen, ja. Ja, die dann sagen, ne, guck mal, hier ist ein tolles Produkt. Die haben auch Schullizenzen.
Mhm.
Und das funktioniert tatsächlich sehr gut. Insofern haben wir, wir mussten lange Zeit echt nicht viel dafür tun. Mhm. Natürlich machen wir manchmal Aktionen, wir sind auf Messen, wir haben Schulen, die sich bei uns melden, wir haben eine Webseite. Mhm. So funktioniert es eigentlich ganz gut, also auf Schulebene.
Mhm.
Mittlerweile kommt noch die Schulträgerebene dazu, die dann eben verantwortlich sind für mehrere Schulen. Und in der Regel sind auch die Schulträger diejenigen, die für die Ausstattung der Schulen verantwortlich sind, gerade wenn es um Lizenzen geht. Das heißt, wenn wir jetzt Schulen haben und die wollen jetzt Frobitz verlängern, dann schreiben die häufig den Schulträger an. Und wenn der Schulträger immer wieder von Frobitz hört, melden die sich oft bei uns und sagen, hey, ne, wir haben jetzt schon drei von sechs Schulen, können wir nicht mal sprechen. Oder wir gehen auch aktiv auf die Schulträger zu, wenn wir sehen, wir haben hier viele Schulen. Oder wir kriegen immer wieder E-Mails von einem Schulträger, der ein Angebot annimmt, sagt man, hey, wollen wir nicht mal über eine größere Lizenz sprechen?
Ja.
Also das ist einfach, hat sich so entwickelt, ist so gewachsen, Schritt für Schritt.
Ja. Ja. Habt ihr dann überhaupt sowas wie ein klassisches Sales-Team, das dann auch rausgeht und klassisch outbound macht?
Ja, also wir haben natürlich ein Sales-Team und wir haben, also outbound ist eher so ein bisschen unser B2B-Marketing, dass wir uns überlegen, wie werden die Schulen auf uns aufmerksam.
Mhm.
Aber was wir nicht machen, wir haben noch nie Cold Calling oder so bei Schulen gemacht, sondern wir versuchen, dass die eben wissen, dass es uns gibt und dann früher oder später melden die sich hoffentlich bei uns. Und es ist eine Mischung aus, ich glaube, ganz starkes B2C, weil die Lehrkräfte kennen, sie tragen es in die Schulen, dann ein bisschen B2B-Marketing, Präsenz auf Messen, nah an der Zielgruppe sein.
Das ist super interessant, weil du erzählst das alles so einfach, aber das ist eigentlich so Best Practice, wie man eigentlich auch B2B-Marketing machen soll, nämlich wirklich dieses Thema Demand Generation und einfach guten Content zu produzieren, einfach gutes Marketing zu machen, das sogenannte Handraiser, also Leute dann wirklich proaktiv auf euch zu kommen, statt denen das, sage ich jetzt mal, immer wieder vor die Nase zu halten.
Ja.
Du erklärst das so schön, weil das ist, wie schon gemeint, eben wie die meisten B2B-Unternehmen das eigentlich ganz gerne machen würden.
Ja. Ich glaube, das Wichtige ist, wir sind halt immer super nah bis heute an der Zielgruppe dran. Das ist das Allerwichtigste. Weil die Basis, die muss halt begeistert sein.
Ja.
Und dann, weil ich ja, meinte ich ja schon, ne, wir können nicht einfach Ads schalten. Es funktioniert bei der Zielgruppe nicht. Das heißt, wir müssen immer nah an der Zielgruppe dran sein. Die müssen begeistert sein. Und dann hoffentlich läuft es weiterhin. Natürlich gibt es immer wieder Hürden und Herausforderungen, auch in unserem Bereich. Aber bisher sind wir immer gut damit umgegangen.
Und habt ihr dann sowas wie ein klassisches CRM-System, wo ihr dann auch wirklich die Lehrkräfte und die SchülerInnen, also nicht die SchülerInnen, aber die Schulen und Bildungsträger irgendwie drin habt?
Also für unsere Schulen ja, die einzelnen Lehrkräfte nicht wirklich.
Ja.
Wir haben unsere eigene Plattform, ne?
Ja.
Aber für die Schulen haben wir natürlich schon so eine Art CRM, wo wir auch gucken können, dass eben das nicht immer nur in den E-Mail-Postfächern der einzelnen Mitarbeiter hängt, sondern dass man sich da auch gegenseitig unterstützen kann.
Okay.
Genau.
Was nutzt ihr da für ein
Prevo?
Prevo, ja, okay,
ja.
Spannend. Und jetzt hast du ja mehrfach betont, wie wichtig es ist, guten Content zu erstellen. Was nutzt denn ihr technisch? Also welche Tools, Software nutzt ihr denn selber für die Content-Produktion?
Also wir haben natürlich einen eigenen Blog, wir haben Instagram, welche Tools die da jetzt genau nutzen für Videoschnitt und so weiter, das weiß ich gar nicht, aber wir machen ja, viel, viel in-house sozusagen. Mhm. Und mittlerweile sicherlich auch in dem Bereich arbeiten wir natürlich mit Claude.
Ne? Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, inwiefern KI-Tools denn in der Content-Produktion auch eine Rolle spielen.
Ja, auf alle Fälle, ja.
Ja.
Wobei ich auch immer sage, bei den Fortbildungen, das ist ja auch so ein ganz wichtiges Herzstück von uns, da wird KI vielleicht quasi unterstützend eingesetzt, aber nicht zur Produktion. Ne? Mhm. Also das sind wirklich echte Menschen, die die Vorträge halten, die die Slides produzieren. Ja, mal gucken, wie sich das in Zukunft ändert.
Ja.
Eine Sache, die wir da jetzt gerade experimentieren, wenn wir englischen Content haben, übersetzen wir den mit Hilfe von KI auf Deutsch. Also dann sind die Folien natürlich immer noch auf Englisch, aber die Sprache ist auf Deutsch und es klappt erstaunlich gut. Also wir sind noch nicht 100% zufrieden, aber es klappt erstaunlich gut und wir sehen ja auch das Feedback. Wir machen es auch transparent, dass es quasi original Englisch produziert wurde und mit Hilfe von KI auf Deutsch übersetzt wurde. Und das Feedback bisher ist sehr gut. Also deswegen kann das schon durchaus sein, dass wir in Zukunft solche Sachen noch mehr machen. Ja.
Okay, und weißt du, welches Tool ihr dafür nutzt?
Das machen wir tatsächlich. Also unsere Videos sind bei Vimeo gehostet. Mhm. Und da haben wir jetzt bei Vimeo so Credits gekauft, dass die Vimeo-Videos direkt bei Vimeo übersetzt werden können.
Ah, cool, das wusste ich gar nicht, dass das so standalone schon in Vimeo möglich ist.
Macht ja eigentlich auch Sinn, ne? Eigentlich für alle Tools, sich zu überlegen, wie kann ich KI integrieren und dann auch Upsells ermöglichen. Da zahlen wir natürlich extra für.
Ja, klar.
Aber genau, das ist bei uns direkt in Vimeo drin. Ja,
okay, weil ich kenne viele, die dafür mittlerweile 11 Labs nutzen, falls du davon schon gehört hast.
Genau, das haben wir auch mal ausprobiert. Mhm. Also wir haben viel experimentiert und ausprobiert. Aber in dem Fall ist es für uns am einfachsten, weil dann ist es direkt dort. Ne? Wir müssen da nichts runterladen, wieder neu hochladen, sondern es ist wirklich an dem Ort und macht es uns einfach ein bisschen leichter.
Und wie sensibel sind denn da eigentlich dann Lehrkräfte mit wegen KI-generierten Content? Also wie viel Erklärarbeit muss man da vielleicht auch leisten? Welche Tools da jetzt im Hintergrund eine Rolle gespielt haben?
Also im Prinzip, das ist ja, wir nutzen es ja bislang wenig. Und was ich jetzt gerade gesagt hatte, ist dieses, dass wir bestimmte Kurse übersetzen vom Englischen ins Deutsche und machen es ganz transparent.
Ja.
Und es waren bisher keine Probleme.
Okay.
Ne? Also ich glaube, wichtig ist halt, dass man das Ganze transparent macht.
Ja.
Ne? Sonst fühlen die sich vielleicht auch verarscht, weil es ist natürlich schon auch teilweise die Sprache nicht ganz perfekt.
Ja,
oder
klar.
Die Geschwindigkeit ist irgendwie schnell und langsam. Oder auf einmal hat die Sprecherin einen österreichischen Akzent oder Dialekt. Ne? Und deswegen, also wie gesagt, es ist noch, wird sicherlich noch besser in Zukunft, aber Transparenz ist da natürlich immer wichtig.
Die Frage, die ich mir da noch gestellt habe, ist, dass vermutlich viele auch wegen Datenschutzbedenken haben. Wo sind denn eigentlich meine Daten gehostet? Ist das jetzt hier eigentlich koscher, wenn ich ChatGPT oder Copilot nutze oder landet da nicht alle meine Daten irgendwo im Ausland und werden dort im Zweifel von den USA eventuell auch abgegriffen oder von China? Wie geht ihr denn mit diesen Bedenken um oder habt ihr da technisch Lösungen für gebaut, dass das gar nicht erst aufkommt?
Genau, das ist natürlich super wichtig.
Ja.
Also wir haben das von Anfang an so gebaut, dass wir über eine Schnittstelle gehen. Das heißt, alle Anfragen an die Sprachmodelle kommen immer von Fobits.
Ne? Ja.
Also da kommt nie von Diana Knodel fragt XY, sondern es kommt immer von Fobits. Und natürlich dürfen keine persönlichen Daten eingegeben werden. Das steht überall dabei, das wird in unseren Schulungen betont. Wir haben auch extra Filter gebaut, wenn wir erkennen, hier will jemand persönliche Daten eingeben, da kommt ein Warnhinweis. Das ist super wichtig. Ne?
Mhm.
Und die Daten, die bei uns eingegeben werden, die werden natürlich auch nicht zu Trainingszwecken verwendet. Das heißt, man kann die Systeme ja schon so nutzen, dass es eben datenschutzkonform ist.
Mhm.
Gleichzeitig setzen wir, wann immer möglich, auf offene, in Deutschland gehostete Modelle. Die werden ja zum Glück auch immer besser. Ne? Und es gibt ja auch endlich mehr Hosting-Anbieter. Das war anfangs einfach ein Problem. Da gab es nicht genügend Hosting-Anbieter, die das ermöglicht haben. Mittlerweile gibt es die. Und alle unsere internen Workflows zum Beispiel, die laufen schon über offene Modelle.
Ja.
In unserem Chat, den wir auch anbieten für die Lehrkräfte, bieten wir an, dass die auswählen können, damit die auch einfach ein bisschen experimentieren können. Die können vergleichen, GPT-5 versus Claude beispielsweise versus Mistral oder auch offene Modelle.
Ja.
Das finde ich einfach auch wichtig, um da so die Möglichkeit zu haben. Aber in den internen Modellen setzen wir auf offene Modelle in Deutschland gehostet.
Okay.
Und die Workflows und so weiter, die wir anbieten, ja.
Und kannst du mal ein Beispiel nennen, welche Modelle das beispielsweise sind und welche Cloud-Hosting-Anbieter, weil das auch total relevant für unsere Zielgruppe, die sich auch immer öfter die Frage stellen, Sollte ich meine Daten eigentlich jetzt bei Microsoft oder Google hosten oder AWS?
Ja.
Oder gibt es da nicht gute Alternativen?
Also die Sprachmodelle, okay, wie hießen die? OVH, kann das sein? Gibt es das? Also so ein, ich glaube, ein französischer Anbieter auch. Mhm. Und noch ein anderer. Also wir haben da zwei, meine ich, verschiedene oder vielleicht sogar mehr Hosting-Anbieter in Deutschland, die diese offenen Modelle hosten. Mhm. Und ich glaube, da hosten wir verschiedene Modelle. Also es gibt ja mittlerweile auch dieses offene von OpenAI, dann gibt es natürlich Qwen, dann gibt es ein offenes Mistral-Modell, also ne, dann Llama und so weiter. Ne? Ja. Und da müssen wir natürlich auch immer gucken, welche sind jetzt gerade die besten, welche funktionieren wirklich gut.
Also im Endeffekt eine doppelte Sicherheit im Endeffekt. Einerseits, dass ihr schon vorher schaut, okay, werden persönliche Daten eingegeben oder nicht. Dann kommt die Anfrage immer über euch. Genau. Und dann nutzt ihr die Modelle, aber habt die auf europäischen Cloud-Anbietern.
Zumindest die offenen, die man selbst hosten kann. Ne? Ja. Also ich kann jetzt GPT-5 kann ich nicht selbst hosten. Ja. Das geht dann natürlich am Ende. Der Prompt wird in die USA geschickt. Das muss mir bewusst sein. Und deswegen muss ich da halt dann besonders achtsam sein mit den Daten, die ich eingebe.
Ja. Mhm. Okay, verstanden. Jetzt gehen wir mal nochmal in dieses Thema B2G. Also wie geht man eigentlich im Sales-Prozess Bildungsträger an und Governments? Ich stelle mir das relativ politisch lang und komplex vor, aber vielleicht kannst du da mal erklären, wie ihr das so ganz grundsätzlich angeht.
Genau, also wenn wir jetzt über B2G sprechen, nur in Deutschland haben wir ja 16 Bundesländer, die wir oder Kultusministerien, die wir ansprechen können. Und auch hier, also das ist total schwierig, weil du weißt in der Regel nicht, wer ist denn die richtige Person dafür, ne? Und du kannst natürlich einfach mal eine E-Mail schicken an die Kultusministerin, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie selbst antwortet, ist nicht so hoch. Letztendlich ist es aber auch hier wieder, sind es die Lehrkräfte, die es nutzen. Das ist der Wunsch von Lehrerinnen und Lehrern, die sagen, wir hätten gerne das Produkt, wir hätten gerne eine Lizenz. Und dann am Ende hängt es an den einzelnen Personen, wie die ticken, wie offen die sind, ob die sagen, okay, wir kaufen uns ein externes Produkt ein. Viele Länder, da gibt es gerade so ein bisschen den Trend, die sagen, sie wollen alles selbst entwickeln, was auch so ein bisschen verrückt ist. Genau, du schüttelst den Kopf. und auch in der Vergangenheit wurde da einfach schon viel Geld verbrannt. Die versuchen es trotzdem immer wieder. Ich stelle mir es aber sehr herausfordernd vor. Ne? Also im Prinzip, du musst ja auch, die initiale Entwicklung geht immer relativ schnell, aber das Ganze zu warten, am Ball zu bleiben, den Customer Service zu bieten, Fragen zu beantworten, die Schulungen dazu zu geben. Ne? Du musst es halt ganzheitlich denken und nur mal ein Produkt bauen, das geht immer noch. Ne? Aber wenn man das Ganze auch so ein bisschen in die Zukunft denkt, was noch dazukommen kann und so weiter. Ja, deswegen ist es, kann ich da gar nicht irgendwie Best Practice groß erzählen, sondern wir arbeiten einfach mit zwei Bundesländern, mit Vobitz zusammen, die uns quasi Fortbildungen und KI-Tools und digitale Tools haben. Ein Bundesland hat Fortbildungen aktuell. Und es kommen auch immer wieder Bundesländer auf uns zu, die sich das anschauen, die das überlegen. Aber wenn man mit Bundesländern spricht, läuft es natürlich über Ausschreibungen. Und es sind dann häufig, wie du sagst, sehr, sehr langwierige Prozesse. Und dann gibt es Dinge, dass Wettbewerber dann gegen Ausschreibungen klagen und solche Dinge.
Wirklich,
ja, ne? Es ist so, also teilweise nicht ganz schön. Aber das ist halt auch, gehört dann dazu. Und aber das Gute ist, dass wir verschiedene Ansatzpunkte haben. Wir können direkt mit einzelnen Lehrkräften, wir können mit Schulen, wir können mit Schulträgern, wir können mit Bundesländern und Kantonen, ne? Die Schweiz gibt es ja auch noch. und Bundesländern Österreich, Luxemburg, Liechtenstein. Also im Prinzip, wir haben nach wie vor genug zu tun, aber wir sind auch immer offen für neue Bundesländer oder auch Schulträger. Ja. Genau. Ja.
Wenn ihr dann mal einen so einen Bildungsträger habt, dann bedeutet es wahrscheinlich auch sofort mehrere tausend, hundert Tage. Kann ich mir gar nicht vorstellen, was das denn auch dann an Lizenzen dann ausmacht.
Ja, ja, also im Prinzip Rheinland-Pfalz ist ja ein recht großes Bundesland. Die haben irgendwie um die 1600 Schulen.
Ja.
Die werden dann relativ schnell geonboardet und dann kriegen wir natürlich relativ schnell nochmal sehr viele Lehrkräfte dazu, weil die dann auf einmal das nutzen können. Da ist uns natürlich auch immer wichtig, dass man es mit dem Bundesland dann gemeinsam ausrollt, dass man eine gute Kommunikationsstrategie hat, dass man sich überlegt, wie kann man da entsprechende Fortbildungen, Workshops, Schulungen zugeben.
Ja.
Nicht nur zum Produkt, sondern auch zu dem großen, übergeordneten Thema künstliche Intelligenz.
Ja.
Und das macht dann aber auch sehr viel Spaß, da auf so einer Ebene mit den Partnern zu arbeiten, wenn die sich halt drauf einlassen und auch wirklich Lust haben, gemeinsam das Thema in die Breite zu bringen.
Ja. Dann kommen wir ins nächste Thema rein, nämlich der Retention, weil mit knapp 500.000 aktiven Nutzenden, da will man ja auch versuchen, dass die möglichst viel und aktiv die Tools nutzen. Mhm. Und jetzt kennt man das aus Softwareprodukten, dass da beispielsweise so Mechanismen eingebaut sind, die dann zeigen, hey, das kannst du auch noch entdecken, das kannst du auch noch entdecken. Wie macht ihr das denn konkret? Also habt ihr da konkrete man nennt es Plays, also so Themen oder
Motions.
Muss
ich hier wieder draufhauen? Du bist derjenige, der hier...
Genau, also so, vielleicht auch Strecken im Endeffekt, die dafür sorgen, dass die Lehrkräfte immer wieder neue Inspirationen bekommen.
Also ich glaube, da ist auch wieder unser Newsletter ganz wichtig, über den wir natürlich Neuigkeiten ausspielen. Wie machen wir das ansonsten? Also Newsletter natürlich in der Plattform selbst. Ne? Gibt es die Möglichkeit, auf Dinge hinzuweisen, wenn die schon drin sind? Über Fortbildungen wiederum lernen die Tools von uns oder auch von anderen kennen. Im Prinzip Retention war auch ein Thema, warum wir gesagt haben, wir wollen nicht mehr nur eine Fortbildungsplattform sein. Mhm. Weil du kannst ja auch denken, man bildet sich nicht ständig fort. Ne? Mhm. Wenn man sich 2-3 Mal im Jahr fortbildet, ist es vermutlich schon gut. Wir haben auch Lehrkräfte, die machen wahnsinnig viele Fortbildungen, aber eben auch andere, die das nicht ganz so häufig machen. Und wir wollten zum täglichen Begleiter für Lehrkräfte werden. Und da braucht es mehr als nur Fortbildungen. Mhm. Und mit den Tools und mit der KI und mit den Sachen, die wir jetzt machen, sehen wir natürlich, dass wir die Power-User-Quote sehr deutlich steigern konnten in den letzten Jahren, seit wir jetzt eben quasi diese neuen Sachen entwickelt haben. Das ist uns auch immer wichtig, genau.
Das Finale. Quickfire Questions.
Perfekt. Jetzt sind wir mit dem ganzen Go-to-Market-Bereich einmal durch. Wir haben gelernt, okay, es gibt halt verschiedene Zielgruppen, die dann auch ganz unterschiedlich eigentlich bespielt werden, aber im Zentrum stehen eigentlich immer die Lehrkräfte, die erstmal eine super gute Experience haben und das dann mit Empfehlungen, Word of Mouth, dann an die Schulen und die wiederum an die Bildungsträger packen. Das heißt, wir gehen jetzt über in den Quickfire-Part. Da warst du ja schon ganz gespannt.
Ja, bin ein bisschen nervös.
Aber das Prinzip ist sehr, sehr einfach. Ich stelle dir eine kurze, knappe Frage und du gibst mir eine möglichst knappe Antwort. Das heißt, in maximal 5 Minuten sind wir da wahrscheinlich durch. Wenn du auf Phobos schaust, welche bzw. wie viele Tools habt ihr denn selbst ungefähr im Einsatz in der ganzen Company?
Um die 70.
Okay, und weißt du ungefähr eine grobe Hausnummer, wie viel im monatlich für Tools Software ausgibt?
Also die Sprachmodelle rechne ich raus, weil das ist natürlich dadurch, dass wir das anbieten, eine sehr hohe Summe. Ja. Aber pro Mitarbeitende vermutlich so zwischen 30 und 100 Euro, je nachdem.
Okay, okay. Und dann hauptsächlich wahrscheinlich die Office-Produkte, Cloud.
Ja, Office haben wir ja nicht. Wir sind ja in der Microsoft-Welt. Aber genau, das und natürlich Slack und OnePassword und natürlich jetzt, also kommt gleich noch mehr und mehr Cloud und so weiter. Ja.
Okay, okay. Was war denn dein letzter persönlicher Toolkauf für dich oder fürs Team?
Genau, also was wir jetzt fürs Team gekauft haben und nach ausrollen, ist tatsächlich Cloud Cowork. Also die Engineers, die nutzen es schon länger mit Cloud Code und jetzt fangen wir an, das nach und nach auszurollen an immer mehr Leute und finde ich super.
Und dann die Techies nutzen dann mehr Cloud Code und die Business Units beziehungsweise Cowork. Die nutzen Cowork. Ja, das ist bei uns ähnlich. Ja. Gab es denn mal einen kleinen Tool-Fehlkauf?
Kann ich so gar nicht beurteilen oder beantworten. Ich glaube, wir probieren viel aus und wenn es nichts ist, dann beenden wir es wieder relativ schnell. In den meisten Fällen. Ich hoffe nicht, dass es dann noch einfach so weiter bezahlt wird. Da muss ich mal ein bisschen schauen. Nee, aber kann ich jetzt so gar nicht beantworten.
Okay, okay. Welchen Bereich eures Tech-Stacks wollt ihr denn selbst ganz gerne als nächstes ausbauen?
Also wie ich ja schon sagte, tatsächlich wollen wir jetzt KI vermehrt ausrollen und ein anderes Thema, das mir auch immer sehr wichtig ist, ist Analytics. Da sind wir dran und wollen da einfach noch mehr Einblicke, noch mehr aus Daten lernen und vor allem auch, was uns ganz wichtig ist, dass Schulen mehr aus ihren Daten lernen können, weil wir haben natürlich, wie du dir denken kannst, sehr wertvolle Daten für Schulen und Schulträger. Und der Bereich steht bei uns gerade ziemlich weit oben auf der Roadmap, ja.
Ja, vielleicht auch welche Personen das am häufigsten nutzen und dementsprechend vielleicht auch
ja,
diese...
Ja, da muss man sehr vorsichtig sein. Okay. Wir können nicht sagen, hier Marvin ist der Super-User und Chapeau, sondern wir müssen immer über das ganze Kollegium gehen. Ne? Wir können keine einzelnen Personen rausstellen oder auch sagen, hier die Person nutzt zu wenig.
Ja.
Aber dass man halt so gucken kann, welche Themen sind in der Schule relevant? Wie viele Prompts wurden in der Schule gemacht? Ja. Ne? Also so Sachen kann man machen, aber es muss eben immer aggregiert sein.
Okay, und das habt ihr ja gerade, hast du ja am Anfang gemeint, glaube ich, in Metabase. Und da guckt ihr nach Wegen, das über Metabase weiter auszubauen, oder?
Genau, Metabase und dann im Hintergrund gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir mit den Datenbanken arbeiten können. Und da ist schon viel passiert, aber da ist trotzdem auch noch Luft nach oben. Ja.
Jetzt breche ich meine eigene Regel, weil es mich interessiert, dann nochmal in die Quickfire-Questions reinzugehen. Und jetzt, wo sammelt ihr denn eigene Inspiration rund um das Thema Sales und Marketing? Also gibt es irgendjemand, irgendein Unternehmen, wo du sagst, hey, die machen meiner Meinung nach das beste Marketing?
Da habe ich tatsächlich meine CMO gefragt, Vanessa Bischoff, und sie meinte, sie ist total begeistert von Notion, wie die das machen. Ne? Einfach wie die arbeiten, weil die einfach, ich glaube, die sind auch sehr, haben ein gutes Produkt, versuchen die Person da abzuholen, wo sie stehen. Also glaube ich, ein ganz ähnlicher Ansatz zu uns, aber eben in einem anderen Bereich. Genau, ja.
Ja, sehr cool. Und ganz zum Schluss, auf welches eine Tool oder welchen Productivity-Hack, das können wir auch gerne ein bisschen breiter interpretieren, kannst du in deinem persönlichen Alltag nicht mehr verzichten und warum?
Ja, ich glaube, das hatte ich jetzt schon so oft genannt, aber mittlerweile bin ich so eng mit Claude, dass ich einfach, ich merke auch, dass ich ganz oft, wenn ich was mache, denke, okay, wenn ich das jetzt in Claude reingebe, was bringt mir das nochmal? Also ich challenge das ganz viel. Ich lass mir Texte nochmal überprüfen fürs Brainstorming. Also im Prinzip, das ist, glaube ich, mittlerweile, aktuell würde ich sagen, ist es das. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt.
Dann bedanke ich mich. Vielen, vielen Dank, Diana. Das hat total viel Spaß gemacht. Das war für mich ein ganz neues Thema. Also das Thema Weiterbildung in Schulen. Für mich natürlich auch ein persönliches Thema, weil ich da mit meiner Schwester eine Connection dazu habe. Aber vor allem habe ich auch mal verstanden, wie ihr das selbst aufbaut. Und da habe ich gelernt, dass ihr eure Weiterbildungsplattform eigentlich selbst programmiert, nachdem ihr anfangs ein SaaS-Produkt dafür genutzt habt, dass ihr natürlich alle Modelle anbietet, weil natürlich Lehrkräfte auch die Flexibilität brauchen, verschiedenste Modelle mal auszuprobieren. Ihr nutzt Brevo als CRM, ihr habt einen sehr stark content-getriebenen Marketing-Ansatz, dass ihr einfach sehr viele gut teilbare Assets, also wirklich Content in einer hohen Qualität anbietet, diese dann auch über Newsletter, Brevo, Mailchimp habe ich rausgehört.
Ja, Mailchimp nicht mehr, das
nicht
war
mehr.
Früher.
Ja, also ein Content-led Marketing-Ansatz für Lehrkräfte, Schulen und Bildungsträger. Vielen, vielen Dank für das Teilen und es hat total viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
Ja, danke für die Einladung und Grüße gehen raus an deine Schwester, falls sie das hört.
Sehr gut. Ach, ich werde dafür sorgen, dass sie das hört.
Ja, super. Ja, danke dir. Hat Spaß gemacht.
Ja, sehr gut.